treasures of love. Love like a star in the sky. I see. Love, love, love, love, love, love, love, love, love. So I say,
all you in our
no, I find.
Earth Search, a 10-part adventure serial in time and space by James Follett. Darv and Astra have been kidnapped and sentenced to death by Thornton and Hilan, rulers of Zelda 5, an asteroid colony of what was once the Solaric Empire before the disappearance of the Earth from the solar system.
Toute la terre est là, guichet fermé. Marmelade public énervé. Température élevée à minuit. Pour les applaudissements, même le jour se lève. Mondial est là, retransmission. Radio, toutes les télévisions. Des invités aussi connus que Cousteau. Plus de sponsors qu'un match de football. Des présidents à côté, des bandits au premier rang. Chaque musicien prend soin de ses parents. Tout le monde s'est déplacé pour elle. Hélas, quelqu'un manque à l'appel. Mais ouais Billy, on ne sait pas. Qu'aucune hypothèse ne s'écarte. Mais ouais Billy, on ne sait pas. Pour l'hypopète, sûrement pas. Mais ouais Billy, on ne sait pas. Qu'aucune hypothèse ne s'écarte. Mais ouais Billy, on ne sait pas. Pour l'hypopète, sûrement pas. On chuchote que la diva est malade. Caprice, kidnapping, tout s'y passe. Où est la beauté vocale pour l'appel au calme? Les premières bagarres éclatent au bar. Des fausses places circulent, c'est pas réjouissant. Devant, on se bouscule, y a des évanouissements. Le promoteur pleure, ça rendrait mignon. Si ses pertes n'atteignaient le million. Ça fait un long moment que la loge est vide. Le front du garde du corps devient humide. Son agent qui parlait partout devient timide. Le taulier descend des verres dans les livings. 5000 personnes se posent la même question. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas. Ouais Billy, on ne sait pas. Qu'aucune hypothèse ne s'écarte. Mais ouais Billy, on ne sait pas. L'hypopète, sûrement pas. Cela n'arrive qu'une fois dans la décennie. Le public attend depuis minuit et demi. Mais ouais Billy, on ne sait pas. qu'aucune hypothèse ne s'écarte. Mais où est Billy? On ne sait pas. Polypopette, sûrement pas. Tous obsédés par leurs petits ennuis, peu s'interrogent comment se porte la lady. Mais où est Billy?
Heaven. half twee. Half twee. De donkere kamer. Debat.
Zeg even nog eens.
Half twee. Donkere kamer. Een panel debat over de wooncrisis.
Donkere kamer.
Ja,
de zwarte.
Over de. Hoe noem je dat? Voorbij het poldermodel. Het
dat
poldermodel
is
dood.
De Black Room is dat.
De Black Room, ja. Ja. Donkere kamer hoorde ik. Ja. Dus.
In de donkere kamer van Damocles.
Precies.
Om half twee.
Half twee.
Hoe laat is het nu dan?
Hoe lang dat duurt?
Nee, hoe laat is het nu?
Is het nu? Het is, het is 10:01. Dus.
Nog 20 minuten.
Nog 20 minuten.
Oké.
Okay. Ja, nou, dat heb je op tijd.
the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love.
İşte bir sabah uyandığımda. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Elleri bağlanmış, buldum yurdumu, her yanı işgal altında. Elleri bağlanmış, buldum yurdumu, her yanı işgal altında. Sen de partizan, beni de götür. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Beni de götür dağlarınıza, dayanamam tutsaklığa. Beni de götür dağlarınıza, dayanamam tutsaklığa. Eğer ölürsem ben partizanca. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Güneş doğacak, açacak çiçek. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek.
Thank you. başı yine, engeyi salsa evi yine, evi yine, her düre uşa beşi yine, beşi yine, engeyi salsa evi yine, evi yine, her düre uşa beşi yine, engeyi salsa evi yine.
NDR Kultur zum Nachhören.
Ulrich Nöten liest Anna Karenina von Lev Tolstoi ungekürzt in 81 Folgen, heute den 62. Teil. Die Lesung, die bei NDR Kultur in Hannover im Februar 2013 in der Regie von Anna Hartwig entstanden ist, ist beim DAV Berlin als Hörbuch erschienen. Der Roman wird oft in einer Reihe mit zwei anderen Werken gesehen, mit Madame Bovary von Gustave Flaubert und Effi Briest von Theodor Fontane. Im Mittelpunkt aller drei Romane stehen Frauen, die Ehebruch begehen, ein Thema, das im späten 19. Jahrhundert nur selten in der Literatur behandelt wurde. Auch die Titelheldin Anna Karenina hat schon seit längerem eine Affäre mit dem Rittmeister Alexei Wronski. Die Liaison ist längst Stadtgespräch. Doch Anna wird von den Damen der Gesellschaft wegen ihres unmoralischen Verhaltens gemieden. Nur Dolly hält weiter zu ihrer Schwägerin. Sie macht sich Sorgen um Anna und hat diese daher auf ihrem Gut in der Nähe von St. Petersburg besucht, wo sie zusammen mit Wronski lebt. Doch das Treffen verläuft für Dolly anders als erwartet. Sie trifft Anna in bester Laune an, umgeben von einem Luxus, der Dolly fremd ist. Und auch ihre Freundin scheint sie nicht wiederzuerkennen. Hören Sie nun Ulrich Nöten.
Es war nicht das Paradezimmer, das Wronski vorgeschlagen hatte, sondern eines, von dem Anna sagte, Dolly müsse entschuldigen. Auch dieses Zimmer, das eine Entschuldigung verlangte, war übervoll von einem Luxus, in dem Dolly noch nie gewohnt hatte und der sie an die besten Hotels im Ausland erinnerte. »Ach, mein Herz, wie bin ich glücklich!« Anna setzte sich in ihrem Reitkleid einen Augenblick neben Dolly. »Erzähl mir von den Deinen. Steve habe ich flüchtig gesehen, aber von Kindern versteht er nicht zu erzählen. Was macht Tanja, mein Liebling? Schon ein großes Mädchen, nicht?« »Ja, ein sehr großes«, antwortete Darja Alexandrowna kurz und wunderte sich selbst, dass sie so kühl von ihren Kindern sprach. »Wir haben es wunderbar bei den Lewins«, fügte sie hinzu. »Oh, wenn ich gewusst hätte«, sagte Anna, »dass du mich nicht verachtest. Ihr hättet alle zu uns kommen können. Steva ist ja ein alter und guter Freund von Alexei«, fügte sie hinzu und errötete plötzlich. »Ja, aber wir haben es so gut«, erwiderte Dolly verlegen. »Ja, im Übrigen vor lauter Freude rede ich dummes Zeug. Jedenfalls, mein Herz, wie ich mich freue über dich«, sagte Anna und küsste sie erneut. »Du hast mir noch nicht gesagt, wie und was du über mich denkst. Ich möchte jedoch alles wissen. Aber ich freue mich, dass du mich siehst, wie ich bin. Ich möchte vor allem nicht, dass man denkt, ich wollte etwas beweisen. Ich will nichts beweisen. Ich möchte einfach leben und niemandem Böses tun. Außer mir selbst. Das Recht habe ich doch, nicht wahr? Im Übrigen ist das ein langes Gespräch. Und wir werden über alles noch ausgiebig sprechen. Jetzt gehe ich mich umziehen. Und dir schicke ich die Zofe.« 19. Allein geblieben musterte Darja Alexandrowna mit Hausfrauenblick ihr Zimmer. Alles, was sie bei der Anfahrt und beim Gang durchs Haus gesehen hatte und nun in ihrem Zimmer sah, alles machte auf sie den Eindruck von Überfluss und modischem Prunk und jenem neuen europäischen Luxus, von dem sie nur in englischen Romanen gelesen, den sie aber in Russland und auf dem Land noch nie gesehen hatte. Alles war neu, angefangen von der neuen französischen Tapete bis hin zum Teppich, mit dem das ganze Zimmer ausgelegt war. Das Bett hatte Sprungfedern und eine Matratzenauflage und ein besonderes Kopfende. Und die kleinen Kissen hatten rohseidene Bezüge. Das marmorne Waschbecken, der Toilettentisch, die Chaiselongue, Die Tische, die Bronzeuhr auf dem Kamin, die Vorhänge und Portieren, alles war teuer und neu. Die herausgeputzte Zofe, die modischer frisiert und gekleidet als Dolly ihre Dienste anbieten kam, war ebenso neu und teuer wie das ganze Zimmer. Darja Alexandrowna taten ihre Höflichkeit, Adrettheit und Dienstfertigkeit wohl, dennoch fühlte sie sich unbehaglich. Sie genierte sich vor ihr wegen ihres geflickten Nachtjäckchens, das ihr dummerweise aus Versehen eingepackt worden war. Ihr waren die Flicken und gestopften Stellen peinlich, auf die sie daheim so stolz war. Daheim war klar, dass für 6 Nachtjäckchen 24 Arschin Nansuk für 65 Kopeken der Arschin gebraucht wurden, was über 15 Rubel ausmachte, dazu noch der Besatz und die Arbeit. Und diese 15 Rubel ließen sich sparen. Doch vor der Zofe, es war ihr nicht gerade peinlich, aber unbehaglich. Darja Alexandrowna fühlte sich sehr erleichtert, als ihre alte Bekannte ins Zimmer trat, Annuschka. Nach der herausgeputzten Zofe verlangte die Herrin. Und Annuschka blieb bei Darja Alexandrowna. Annuschka freute sich offenbar sehr über die Ankunft der gnädigen Frau und schwatzte ohne Unterlass. Dolly bemerkte, dass sie sich zu gerne über die Situation ihrer Herrin ausgelassen hätte, besonders über die Liebe und Ergebenheit des Grafen gegenüber Anna Arkadjewna, aber Dolly hinderte sie jedes Mal, sobald sie davon anfing. »Ich bin mit Anna Arkadjewna aufgewachsen. Die Herren sind mir das Liebste auf der Welt. Nun, nicht wir haben zu richten. Aber mir scheint so zu lieben. Bitte lass mir das rauswaschen, wenn möglich,« unterbrach sie Darja Alexandrowna. »Zu Befehl. Für die kleine Wäsche sind bei uns extra 2 Frauen eingeteilt, und die andere kommt alle in die Maschine. Der Herr Graf kümmern sich um alles. Ein solcher Ehemann...« Dolly war froh, als Anna eintrat und durch ihr Kommen Annuschkas Geplauder ein Ende machte. Anna trug jetzt ein sehr schlichtes Batistkleid. Dolly musterte dieses schlichte Kleid aufmerksam. Sie wusste, was diese Schlichtheit bedeutete und für wie viel Geld sie zu erwerben war. »Eine alte Bekannte«, sagte Anna über Annuschka. Anna war nun nicht mehr verlegen. Sie war vollkommen ungezwungen und ruhig. Dolly sah, dass sie sich nun durchaus gefasst hatte nach dem Eindruck, den Dollys Ankunft bei ihr hervorgerufen hatte, und jenen oberflächlichen, gleichmütigen Ton anschlug, bei dem die Tür zu jener Abteilung, wo ihre Gefühle und intimsten Gedanken lagen, gleichsam verschlossen war. »Und was macht dein Mädchen?« »Anna«, fragte Dolly. »Anni«, so nannte Anna ihre Tochter. »Sie ist gesund, wächst und gedeiht. Du möchtest sie sehen?« »Komm, ich zeig sie dir.« »Es gab fürchterliche Scherereien«, begann sie zu erzählen, »mit den Kinderfrauen. Wir hatten eine Italienerin als Amme, eine gute Amme, aber so dumm. Wir wollten sie zurückschicken, aber das Mädchen hat sich so an sie gewöhnt, dass wir sie bis jetzt behalten haben.« »Doch wie habt ihr das geregelt mit dem...« Dolly wollte die Frage stellen, welchen Namen das Mädchen tragen werde, aber als sie bemerkte, wie sich Annas Gesicht plötzlich verfinsterte, gab sie der Frage einen anderen Sinn. »Wie habt ihr es geregelt? Anni schon abgestillt?« Doch Anna hatte verstanden. »Du wolltest nicht danach fragen?« »Du wolltest nach ihrem Namen fragen, nicht wahr?« »Das macht Alexei zu schaffen. Sie hat keinen Namen. Das heißt, sie ist eine Karenina«, sagte Anna, die Augen so zugekniffen, dass nur noch die zusammenstoßenden Wimpern zu sehen waren. »Im Übrigen, ihr Gesicht hellte sich plötzlich auf. Über all das sprechen wir später. Komm, ich zeig sie dir. Elle est très gentille. Sie krabbelt schon.« Der Luxus, der Darja Alexandrowna im ganzen Haus beeindruckt hatte, beeindruckte sie im Kinderzimmer noch mehr. Da gab es Wägelchen, bestellt aus England, Vorrichtungen zum Laufen lernen, ein Sofa wie ein Billardtisch, extra zum Krabbeln eingerichtet, Wiegen und besondere neue Badewannen. Alles war englisch fest und solide und offensichtlich sehr teuer. Das Zimmer war groß, sehr hoch und licht. Als sie eintraten, saß das Mädchen in nur einem Hemdchen auf dem Kinderstühlchen am Tisch und verspeiste eine Bouillon, mit der es sich das ganze Brüstchen bekleckert hatte. Eine russische Dienstmagd, die im Kinderzimmer aushalf, fütterte das Mädchen und aß offenbar selbst mit. Weder Amme noch Kinderfrau waren zugegen. Sie befanden sich im Nebenzimmer. Von dort war ihr seltsames Französisch zu hören, die einzige Sprache, in der sie sich verständigen konnten. Als die Engländerin Annas Stimme hörte, kam sie, schmuck und hochgewachsen, mit unangenehmem Gesicht und unaufrichtiger Miene, hastig zur Tür herein, die blonden Ringellöckchen schüttelnd, und begann sich sogleich zu rechtfertigen, obwohl Anna ihr gar nichts vorgeworfen hatte. Auf jedes Wort Annas murmelte die Engländerin hastig und mehrfach »Yes, my lady«. Das schwarzbrauige, schwarzhaarige, rotwangige Mädchen mit seinem kräftigen, von zarter Haut umspannten roten Körperchen gefiel Darja Alexandrowna sehr, obwohl es das neue Gesicht unfreundlich beäugte. Sie wurde sogar neidisch, so gesund sah es aus. Wie das Mädchen krabbelte, gefiel ihr ebenfalls sehr. Kein einziges ihrer Kinder war so gekrabbelt. Als das Mädchen auf den Teppich gesetzt und das Kleidchen hinten geordnet war, sah es allerliebst aus. Wie ein Tierchen blickte es aus seinen funkelnden schwarzen Augen zu den Großen hoch, offenbar erfreut, dass es gefiel. Es lächelte und schob die Beine seitwärts, stützte sich energisch auf die Arme, zog rasch das Hinterteil nach und griff wieder mit den Händchen nach vorn. Aber die Atmosphäre im Kinderzimmer und insbesondere die Engländerin missfielen Darja Alexandrowna sehr. Nur damit, dass eine gute Engländerin nicht in eine so unrechtmäßige Familie wie die Annas gegangen wäre, konnte Darja Alexandrowna sich erklären, dass Anna, bei ihrer Menschenkenntnis, eine so unsympathische, unwürdige Engländerin für ihr Mädchen hatte nehmen können. Außerdem erkannte Darja Alexandrowna sofort, nach wenigen Worten, dass Anna, Amme, Kinderfrau und Kind sich nicht verstanden und der Besuch der Mutter etwas Ungewöhnliches war. Anna wollte dem Mädchen sein Spielzeug geben und konnte es nicht finden. Am erstaunlichsten war, dass auf die Frage, wie viele Zähne es habe, Anna sich irrte und von den letzten beiden Zähnen gar nichts wusste. »Es bedrückt mich bisweilen, dass ich hier quasi überflüssig bin«, sagte Anna, als sie das Kinderzimmer verließ. Sie raffte ihre Schleppe, um die Spielsachen in der Nähe der Tür nicht umzuwerfen. »Anders als beim ersten.« »Ich dachte, es wäre umgekehrt«, meinte Darja Alexandrowna schüchtern. »Oh nein, du musst wissen, ich habe ihn nämlich gesehen, Serjoja«, sagte Anna mit zugekniffenen Augen, als spähte sie in weite Ferne. »Im Übrigen, das besprechen wir später. Du kannst es dir nicht vorstellen, ich bin wie ein Hungriger, dem plötzlich ein komplettes Mahl vorgesetzt wird und er weiß nicht, womit beginnen. Das komplette Mahl, das bist du und meine bevorstehenden Gespräche mit dir, die ich mit niemand anderem führen konnte. Und ich weiß nicht, mit welchem Gespräch zuerst beginnen. Aber ich werde dir nichts ersparen. Ich muss alles aussprechen. Ah ja, ich sollte dir noch die Gesellschaft skizzieren, die du bei uns vorfindest«, hob sie an. »Ich fange bei den Damen an. Prinzessin Varvara. Du kennst sie. Und ich kenne deine und Stivas Meinung von ihr. Stiva sagt, ihr ganzer Lebenszweck bestehe darin, ihren Vorrang vor Tantchen Katharina Pavlovna zu beweisen. Das stimmt alles. Aber sie ist gutherzig. Und ich bin ja so dankbar. In Petersburg gab es einen Augenblick, da brauchte ich dringend eine Anstandsdame. Und da war sie bei der Hand. Aber sie ist wirklich gutherzig. Sie hat mir meine Situation sehr erleichtert. Ich sehe, dass du...
Und jetzt noch einmal.
Ich bin stets ein deutsches Mädel, bin immer treu und edel.
Ja.
Ich bin ein Sachsenmädel.
Ja.
Und darum bin ich froh.
Und darum bin ich froh.
Ich bin ein Sachsenmädel und darum bin ich froh.
Ja, das ist. Das kennst du nicht.
Nein, das
niemals gehört.
Nein.
Hat er erfunden.
Nein, den habe ich nicht erfunden.
Nein.
Habe ich nicht erfunden.
Nein.
Ist ein. Ist ein. Wie heißt das? Ist ein Hit. Das war ein Aha. Hit hier ja. in der
ein
Umgebung.
Lied.
Und das war genauso, wie du das gesungen hast, aber das ist bundesweit.
Ja.
Und Sachsen-Mädel, das heißt,
ja, regional.
Das
ist Frankisch. Ja.
Federalstaat.
Auch Niedersachsen.
Ja, ja, genau.
Ja. Niedersachsen. Ja. Nein, aber ich kenne das nicht.
Niedersachsen,
du kommst von
groß,
hier?
Niedersachsen-Anhalt und
ja, ja,
Sachsen.
Groß,
du kommst von hier?
Ja, Niedersachsen. Ja.
Du bist eine Sachsen.
Ja. Ja,
du bist ein Sachsen-Mädel.
Ja,
richtig. Ja, hier sind hier Sachsen.
Alle sind hier Sachsen, ja.
Ja.
Niedersachsen ist
die. Niedersachsen sind auch Sachsen.
Ja.
Ja.
Niedersachsen genau. sind ja auch Sachsen.
Ja, of course.
Okay, woher stammen die Engländer?
Sachsen.
Die Engländer?
Ja, die Kommen Engländer.
Aus Sachsen.
Ja.
Das sind Inselaffen.
Ja, das sind Inselaffen. Das sind hochzivilisierte Germanen.
Aha.
Ja, Sachsen.
Hochzivilisierte Sachsen. Deutsche. Ja. Germanen, ja?
Deutsche.
Die kamen von hier
ja.
aus, haben die dieses Insel besetzt
ja.
und
ja,
die Kessel rausgeschmissen.
Ja.
Ja. Haben die wirklich gemacht.
Nein. Ein Inselaffe schläft da gerade.
Ja, ja. ein Brit.
Ja, ja.
Brexit.
Bringst du uns noch zwei?
Ja, na klar.
Gut.
Sofort!
Ja, okay. Sofort.
Köln. Zack, die Bohne!
Sachsen-Mädel! Prosit!
Dat is wel goed, hè?
Is gek, ze doet het goed. Je hebt een goede kroegbaas. Zo te gek. Nou ja, wij doen het ook goed.
Heb je ook getaped?
Ja, natuurlijk.
Reveille Dansten. From Saturday the 6th to Sunday, the 7th of May, Soundcamp will be presenting the 10th anniversary edition of Reveille, a 24-hour plus one live radio broadcast of the sounds of the daybreak. Streamers around the world are providing live audio feeds from their location as the sun is rising. And Reveille will travel west from one open microphone to the next, making a loop in one Earth day. Reveille will be mixed live in three locations, London, Santiago, Chile, and Sunshine Coast in Australia. You can listen online on Resonance Extra, Waveform, and other participating stations. For more information, please visit soundtent.org/Reveille.